und Kollegen. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien. Und ganz herzlich darf ich auch begrüßen eine Gruppe von 12 Studenten und Studentinnen der Hochschule Magdeburg-Stendal des Masterjahrgangs Journalismus. Herzlich willkommen und eine interessante Erfahrung hier. Wir haben heute kein Kabinett, weshalb wir jetzt schon beginnen und gehen direkt in die Themen. Ich sage Ihnen mal kurz, was mir schon angekündigt worden ist. Ich habe Fragen zum Überthema G7, speziell zum Thema Iran, zur Ukraine. Ich habe aber auch Fragen zum Thema Regelsatz Bürgergeld, zur China-Reise von Jens Spahn, Tierversuche und Verteidigungsministerium, einem erschossenen Künstler in Polen und dem DFB-Trikot, das Herr Merz Herrn Trump geschenkt hat. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Komplex Ukraine. Und da habe ich eine Frage von Herrn Tscherenko. Bitte. Moment, jetzt ist es.
Ja, guten Tag. Deutsche Welle Roman Gonczarenko. Ich habe eine Frage zum G7-Gipfel. Und zwar, der Bundeskanzler hat vorher gesagt, er würde gerne mögliche Gespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin von der europäischen Seite mit Donald Trump abstimmen, besprechen. Gibt es dazu was zu berichten? Wurde das thematisiert? Was ist das Ergebnis? Danke.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie den Bundeskanzler da in der Frage jetzt so ganz richtig zitiert haben. Aber klar ist natürlich, Sie haben recht. Wir setzen uns fortlaufend dafür ein, dass wir hier wirklich zu echten und ernsthaften Gesprächen über einen Frieden und einen dauerhaften Frieden in der Ukraine kommen. Und natürlich war es auch wichtig, da im G7-Rahmen darüber zu beraten. Was wir sagen können, ist, dass wir wirklich eine neue Dynamik sehen in der ganzen Diskussion rund um die Ukraine. Die Ukraine hat sich eine neue Position der Stärke erkämpft, aus eigener Kraft, aus eigener Widerstandsfähigkeit und natürlich auch durch die starke Unterstützung, die wir aus Europa, aber sicherlich auch aus Deutschland politisch, diplomatisch, aber natürlich auch finanziell und militärisch in den vergangenen Monaten und Jahren gegeben haben. Aus unserer Sicht ist klar, Russland kann diesen Krieg militärisch nicht gewinnen. Das zeigt sich immer deutlicher. Auch die Wirtschaft in Russland ächzt unter diesem Krieg. Und deshalb wollen wir mit den G7-Partnern diese Dynamik eben auch nutzen, um einen neuen Anlauf zu starten, wirklich zu ernsthaften Friedensgesprächen zu kommen. Ein Waffenstillstand ist dafür eine Grundbedingung und Voraussetzung. Und darüber haben wir uns natürlich auch im G7-Rahmen ausgetauscht. Sie haben auch sicherlich zur Kenntnis genommen, dass es eine gemeinsame Erklärung auch im Anschluss gab, die auch die Ukraine nochmal explizit thematisiert, die auch sagt, den Druck, den Sanktionsdruck auf Russland weiter hochzuhalten, um Russland hier an den Verhandlungstisch zu bekommen. Und insofern war das ein sehr wichtiges Thema auch beim G7-Gipfel am ersten Tag gestern.
Zusatzfrage, wann rechnet denn die Bundesregierung mit Kandidaten, zumindest Namen, wer diese Verhandlungen mit Putin führen könnte für Europa?
Ja, da werde ich jetzt nicht spekulieren oder Prognosen für die Zukunft abgeben. Nochmal wichtig ist, wir haben eine neue Dynamik und diese neue Dynamik wollen wir jetzt wirklich nutzen. Russland muss an den Verhandlungstisch kommen. Und wir tun alles, was wir tun dafür, damit das auch in Zukunft gelingt. Nochmal neue Dynamik und diese Dynamik wollen wir nutzen, gemeinsam mit unseren Partnern.
Dann habe ich einen Ratz dazu, bitte.
Moment. Ja, vielen Dank, Herr Mayer. Wie sind denn aktuell die Drähte nach Moskau seitens der Bundesregierung oder vielleicht auch der E3? Gibt es da irgendwas, was Sie beschreiben könnten oder herrscht da kompletter Stillstand?
Da habe ich derzeit nichts, was ich hier weiter ausführen möchte. Nochmal, am Ende haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten ja gesehen, dass die Bereitschaft zu ernsthaften Friedensgesprächen vor allen Dingen auf russischer Seite fehlte. Und deshalb ist es, glaube ich, gerade genau so wichtig und will das vielleicht auch nochmal erklären, warum wir hier wie vorgehen. Es ist wichtig, dass die Ukraine militärisch in der Lage ist, standzuhalten und auch deutlich zu machen, das tut sie gerade sehr stark, auch durch die starke Unterstützung, aber natürlich auch durch die eigene, wirklich bewundernswerte Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Volkes, deutlich zu machen, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann und andererseits den Druck auf Russland auch wirtschaftlich zu erhöhen und zu zeigen, dieser Krieg wird immer, immer teurer. Und deshalb, das ist unser Weg nach vorn und so versuchen wir Russland dazu zu bewegen, jetzt wirklich ernsthaft mit uns, mit den Ukrainern, aber natürlich auch mit unseren amerikanischen Partnern über Wege zum Frieden zu sprechen.
Dann hatte ich Herrn Steinhäuser, haben Sie jetzt auch noch... Moment, sind das richtig?
Herr Mayer, Sie haben jetzt ja das Wort neue Dynamik mehrfach verwendet. Der Kanzler hat gestern auf diesen Halbsatz von Trump abgehoben, dass jetzt die G7 sich einig seien, weil Trump da gesagt hat, Russland soll jetzt einen Deal machen. Ist das jetzt wirklich sozusagen die ganz große Akzentverschiebung aus Sicht der Bundesregierung? Weil die Aussagen von Trump haben sich ja bisher in diesem Kriegsgeschehen immer dadurch ausgezeichnet, an dem einen Tag hat er das eine gesagt, an dem anderen Tag hat er das andere gesagt.
Es ist sicherlich ein Aspekt, wenn wir auf diese neue Dynamik blicken, die ich gerade versucht habe zu beschreiben. Aber wir sehen sie eben auch auf anderen Feldern. Wir sehen sie zum Beispiel im Kriegsverlauf, der immer deutlicher macht, dass es Russland sehr schwer fällt, diesen Krieg militärisch zu gewinnen. Und wir sehen das eben auch in der wirtschaftlichen Entwicklung. Und das insgesamt sorgt dafür für eine neue Dynamik nochmal, die wir aktuell sehen. Wir bleiben da natürlich auch vorsichtig optimistisch, weil wirklich noch weite Schritte zu gehen sind und weil wir nach wie vor auf russischer Seite keine ernsthafte Bereitschaft sehen, in Verhandlungen einzusteigen. Und deshalb nochmal, wir sehen diese Dynamik und wir wollen sie jetzt nutzen.
Dann Herr Hönig, bitte.
Herr Mayer, die G7 haben ja nun neue Sanktionen gegen Russland im Öl- und Gassektor angekündigt. Also können Sie mal sagen, worum es da konkret geht bei diesen Sanktionen, speziell im Öl- und Gassektor? Weil es gibt ja schon Entscheidungen, zum Beispiel zur Einfuhr russischen Öls, das verboten werden soll, glaube ich, ab 27. Also wie konkret sieht das aus?
Genau, ich kann nochmal für alle auch sagen, die G7-Staaten haben sich auf neue Sanktionen gegen den russischen Energiesektor verständigt, insbesondere auf Öl und Gas. Zudem wurde vereinbart, weitere Militärhilfen für die Ukraine, unter anderem zur Stärkung der Luftabwehr, bereitzustellen. Das ist sozusagen die Rahmenvereinbarung, die die G7 hier auch getroffen haben und die jetzt sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen dann auch konkretisiert werden muss aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der G7-Partner.
Ja, aber das beantwortet die Frage nicht. Also worum konkret geht es bei diesen neuen Sanktionen? Steht das schon fest?
Wie gerade gesagt, der Rahmen ist klar beschrieben und die nächsten Schritte, die konkreten Schritte werden dann auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen.
Dann hatte ich Herrn Ratz auf meiner Liste mit dem Thema Iran. Ist erledigt. Herr Hönig, Iran? Genau, wir haben jetzt keine Frage mehr zur Ukraine konkret. Dann.
Ja, zum Thema Iran, Sicherungsstraße von Hormuz. Kanzler hat ja nochmal bekräftigt, Deutschland sei bereit, sich daran zu beteiligen. Dazu bräuchte es ein neues Mandat, zunächst mal der Bundesregierung. Wie sind da die Vorbereitungen und der Zeitplan? Können Sie dazu was sagen?
Ja, auch da in der Tat, wir begrüßen diese Entwicklung. Das hat der Bundeskanzler gestern ja auch getan. Wir sehen hier schon in dieser Einigung, die dann am Freitag ja wohl auch unterzeichnet werden soll, schon eine Chance für Stabilität in der Region und auch für eine Erholung der Weltwirtschaft. Und es geht dann sicherlich danach um eine Konkretisierung. Was mögliche Mandatsfragen angeht, wir haben immer gesagt, wir sind grundsätzlich bereit, uns natürlich auch zu beteiligen, insbesondere an einer Absicherung der Straße von Hormuz, wenn bestimmte Bedingungen dann auch erfüllt sind. Wir bereiten uns darauf vor, aber eine Entscheidung, es sind eine Reihe von offenen Fragen, die sich da nach wie vor dann auch dran stellen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt.
Herr Hönig, bitte.
Ja, direkt dazu, Herr Mayer, inwiefern halten Sie es denn für möglich, dass der Bundestag bereits nächste Woche über ein solches Mandat abstimmt?
Ja, ich würde da ungern jetzt über Zeitpläne spekulieren. Sie sagen ja richtig, auch der Bundestag hat da ein gewichtiges Wort mitzureden. Und deshalb gehen wir hier wirklich Schritt für Schritt für Schritt vor. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Wir bereiten uns vor, natürlich. Wir denken immer in Szenarien, um auch auf mögliche Entwicklung vorbereitet zu sein, führen dann die Gespräche. Aber nochmal, das machen wir Schritt für Schritt. Und spekulieren über den weiteren Zeitablauf möchte ich an der Stelle nicht.
Inwiefern ist denn ein Mandat der Vereinten Nationen zwingend notwendig aus Sicht der Bundesregierung für ein solches Mandat?
Sie sprechen eine Frage an, die sich zum Beispiel stellt, nämlich die Rechtsgrundlage für ein solches Mandat. Genau das ist sicherlich Teil der Diskussionen, die dann auch in den nächsten Tagen und Wochen erfolgen werden.
Dann höre ich Herrn Nils auch zum Thema Iran.
Ja, quasi auch zum Iran-Abkommen. Sogenannten, also aber nicht zu der wirtschaftlichen Seite für den Transport von was auch immer, sondern zu der operativen. Ist es nun ein Deal, Herr Mayer oder Frau Deschauer, oder ist es wirklich ein Operationsplan? Also es bewegt ja seit 48 Stunden die Welt, dass gesagt wird, Israel will natürlich keine Hisbollah-Raketen, Iran will keine Präsenz Israels im Libanon. Wie kommt man da raus? Hat die Bundesregierung ein Rezept? eine Meinung dazu?
Ja, ich würde auf die Worte des Bundeskanzlers, ich glaube auch der Außenminister hat sich in den vergangenen 24 Stunden dazu geäußert, wirklich verweisen, hat sich ja auch recht umfangreich dazu geäußert, auch nochmal zum Libanon geäußert. Nochmal entscheidend ist am Ende, dass ein solches Abkommen und vor allem das Ende der Kämpfe dann auch wirklich hält. Ja, das ist ganz entscheidend, um dann überhaupt nächste Schritte gehen zu können.
Dann Sie, Herr Ratz, bitte.
Zu Iran, vielleicht auch an Frau Deschauer. Ursprünglich war ja mal das Ziel ausgegeben worden eines Regime-Change in Teheran. Jetzt mit dem Abkommen scheint es ja so zu sein, dass sich die Regierung da wieder gefestigt hat. Wie bewerten Sie aktuell die innenpolitische Lage im Iran?
Ich kann mich nicht erinnern, dass die Bundesregierung dieses Ziel ausgegeben hat, sondern dass wir immer klar sagen, dass von der libanesischen Regierung perspektivisch das staatliche Gewaltmonopol über Libanon ausgeübt werden. Sie hatten eben, glaube ich...
Ich glaube, wir sind beim Iran.
Okay. Iran war die Frage.
Okay. Sorry, dann habe ich gerade irgendwie...
Ganz kurz vielleicht, um das nochmal klarzustellen.
Wollen Sie die Frage nochmal präzisieren?
Also ursprünglich war ja jetzt vielleicht nicht von der Bundesregierung, aber zumindest von der US-Regierung das Ziel Regime Change ausgegeben worden. Der Bundesaußenminister hat ja auch gesagt, das Regime habe jegliche Legitimation verloren. Jetzt scheint es ja so zu sein mit dem Abkommen, dass sich die Regierung in Teheran wieder stabilisiert hat. Wie bewerten Sie die innenpolitische Lage im Iran aktuell?
Naja, Sie wissen, dass wir dort Vertreter des Regimes finden, die in handelnder Position sind, de facto dort die Gewalt über das Staatsgebiet ausüben, sicher weiter ihr repressives Regime gegenüber der Zivilbevölkerung. Man hat immer wieder Berichte von Todesstrafen, die verhängt werden, zur Kenntnis zu nehmen und die wir sehr verurteilen. Das ist die aktuelle Lage. Sie wissen, dass die Gesprächspartner auf iranischer Seite, von iranischer Seite definiert werden. Dort gibt es einen Außenminister, der war schon vor Februar Außenminister, der ist es weiterhin. Es gibt weitere Gesprächspartner, insbesondere gegenüber den verhandelnden Akteuren, das sind regionale Akteure, und auch gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist die Sachlage und das kann ich einfach so schildern.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann Herr Warwick zum Thema.
Ja, wenn wir gerade beim Thema Iran sind, Frau Deschauer, die Frage stellt ja sonst mal der Kollege Jung, wir warten jetzt seit dem 28. Februar noch auf die völkerrechtliche Bewertung des Auswärtigen Amts zum Angriffskrieg von USA und Israel gegen den Iran. Sind Sie denn da mittlerweile weitergekommen?
Sie sagen es, Herr Warwick, wir haben uns hier schon verschiedentlich zu dem Gesamtthemenkomplex ausgetauscht und ich habe dem heute nichts hinzuzufügen.
Ja, ausgetauscht haben wir uns, das stimmt. Aber die Frage, wie das Auswärtige Amt diesen Angriff gegen den Iran völkerrechtlich bewertet, da haben Sie mal auf die komplexe Situation verwiesen und gesagt, das dauere noch an die völkerrechtliche Bewertung. Vielleicht ist ja jetzt der 17. Juni ein guter Tag dafür.
Ich sagte ja, wir haben unseren Austausch, den wir hier geführt haben, auch die Bundesregierung in Gänze, heute nichts hinzuzufügen.
Dann bleiben wir in der Außenpolitik. Herr Lohse hatte eine Frage zu der China-Reise von Herrn Spahn.
Ja, vielen Dank.
Vor Ihnen, bitte.
Ja, vielen Dank. Frage an Herrn Mayer, aber vielleicht auch ans Wirtschaftsministerium. Einfach nur, wie sehr waren Sie in die Vorbereitung dieser Reise von Herrn Spahn, die ja sehr kurz war und bei der er sich ja sehr deutlich zur deutschen China-Politik geäußert hat, eingebunden, obwohl es ja eine CDU oder eine CDU-CSU, eine Parteireise war, wüsste ich doch gerne, ob es da Absprachen vorher gegeben hat und wie Sie, sofern Sie das schon wissen, was er da gesagt hat, die Reise bewerten.
Ja, eine Bewertung der Reise würde ich jetzt nicht abgeben. Da müssen Sie sich an die CDU-Fraktion wenden. Grundsätzlich kann ich sagen, dass es natürlich immer wieder Austausch auch mit Herrn Spahn gibt über die Grundlinien auch der deutschen Politik und der Regierungspolitik, weil er eine herausgehobene Position natürlich als Fraktionschef hat. Konkret in Bezug auf die Reise habe ich in der Tat nichts mitzuteilen.
Mir ist dazu auch nichts Konkretes bekannt.
Okay, und Zusatz. Grundsätzlich heißen Sie es denn gut, dass der Fraktionsvorsitzende in China für einen schärferen, gerade in der Wirtschaftspolitik schärferen Kurs gegenüber China eintritt?
Ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe, jetzt für die Bundesregierung zu bewerten, wie sich der CDU-Fraktionschef vor Ort in China positioniert hat. Ich muss gestehen, dass ich die genaue Positionierung auch gar nicht kenne. Insofern nochmal, wir haben, der Bundeskanzler war selbst vor Ort, auch die Wirtschaftsministerin war vor kurzem vor Ort, weitere Vertreter der Außenminister, auch der Vizekanzler waren vor Ort, haben da auch die deutsche Position der Bundesregierung vertreten, und darauf konzentrieren wir uns hier.
Dann hat sich der Bundesinnenminister zum Thema Bürgergeld geäußert. Frau Neuhaus hatte eine Frage dazu. Geht es ans BMAS oder ans BMI, müssten Sie mir bitte?
Ans BMAS. Danke. Ja, in dem Zusammenhang, es soll ja ein neues Regelbedarfsermittlungsgesetz geben. Was ist da Stand der Dinge? Können Sie da irgendwie die wichtigsten Inhalte schon skizzieren und wann das gegebenenfalls ins Kabinett kommt?
Danke für die Frage. Uns liegt jetzt die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe mit wirklich umfangreichen Erhebungen des Statistischen Bundesamts vor. Das ist ja dann die statistische Grundlage zur Berechnung für das neue Regelbedarfsermittlungsgesetz. Das ist ein gängiger Vorgang, der ungefähr alle 5 Jahre stattfindet. Das Statistische Bundesamt ermittelt damit das Konsumverhalten und die Ausgaben der unteren Einkommensgruppen. Und auf dieser Grundlage wird dann das neue Regelbedarfsermittlungsgesetz erstellt. Das soll im nächsten Jahr in Kraft treten. Aber alles Weitere müsste ich Sie bitten, noch abzuwarten. Ich kann Ihnen heute noch keine Inhalte nennen und auch keinen Kabinettstermin.
Nachfrage? Wäre theoretisch denn eine Senkung der Regelsätze überhaupt möglich oder geht das nicht wegen Bestandsschutzregelungen?
Die Bestandsschutzregelungen stehen im jetzigen Gesetz. Über das neue Gesetz kann ich inhaltlich noch nichts sagen.
Dann hat der Herr Hönig dazu auch eine Frage oder hat sich das erledigt? Hat sich erledigt. Wunderbar. Dann hatte Herr Bachmann eine Frage zum Thema. Sie hat eine Frage noch dazu? Entschuldigung, Moment.
Birgit Wilke, KNA. Ich würde gerne noch mal fragen, also jetzt auch Thema auf der Innenministerkonferenz ist ja auch sozusagen der ständige Vorwurf des Sozialgeldmissbrauchs. Können Sie da noch mal sagen, da wollte die Ministerin ja auch härter gegen vorgehen, was da geplant beziehungsweise schon
gerne zum Thema Sozialleistungsmissbrauch. Also zur Innenministerkonferenz kann ich nichts sagen, aber ich kann gerne allgemein etwas sagen zu dem Thema. Die Ministerin hat sich dazu schon mehrfach geäußert. Die überwältigende Mehrheit der Leistungsberechtigten verhält sich absolut regelkonform. Klar ist aber auch, Sozialleistungsmissbrauch schadet der Akzeptanz des Sozialstaats und ist unfair gegenüber denjenigen, die das System mit Steuern und Beiträgen finanzieren. Die Ministerin hat mehrfach schon deutlich gemacht, dass ihr der Kampf gegen Sozialleistungsmissbrauch wichtig ist. Sie möchte diejenigen schützen, die Hilfe brauchen und klare Konsequenzen dort, wo Leistungen missbräuchlich in Anspruch genommen werden. Dementsprechend stärken wir auch die Instrumente, um Sozialleistungsmissbrauch besser aufzudecken und zu bekämpfen. Es wird künftig, da gibt es verschiedene Punkte, bei der Bundesagentur für Arbeit, die wird eine koordinierende Rolle übernehmen und Strukturen aufbauen, um komplexe und überregionale Missbrauchsstrukturen besser zu erkennen und verfolgen zu können. Dazu wird es ein Kompetenzzentrum Leistungsmissbrauch bei der BA geben. Das nimmt erstmal zentral in Nürnberg, in der Zentrale, jetzt am 1.7. die Arbeit auf und ab nächstem Jahr auch sukzessive in der Fläche. Und darüber hinaus sieht der Koalitionsvertrag auch vor, die Bekämpfung von organisiertem Sozialleistungsmissbrauch insgesamt weiter voranzutreiben. Dazu laufen regierungsinterne Beratungen. Die Ministerin hat sich bereits dazu geäußert, dass wir mit einem Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch ins Kabinett gehen werden. Da bleiben die genauen Inhalte dann noch abzuwarten.
Dann hat der Herr Bachmann eine Frage zum Thema Tierversuche.
Ja, Bachmann, DTS, ans Verteidigungsministerium. Können Sie erklären, warum die Anzahl an Tieren, die in der Bundeswehr für Versuche verwendet werden, Verschlusssache ist?
Vielleicht mal vorab. Also in der Bundeswehr gibt es Tierversuche im Rahmen der wehrwissenschaftlichen Forschung. Ist auch nicht neu. Wir haben ja darüber auch mehrfach schon berichtet. Sie wissen ja, dass wir sanitätsdienstliche oder wehrwissenschaftliche Forschung haben, die darauf ausgerichtet ist, Ziel, also Schutz und Versorgung für die Soldatinnen und Soldaten sicherzustellen. Dabei gibt es auch Tierversuche, wobei immer die tierschutzrechtlichen Vorgaben natürlich eingehalten werden. Davon getrennt sind zu sehen die Tiere, die wir in Nutzung haben, also Mulis, wir haben ja darüber auch mal hier gesprochen, oder Diensthunde. Die Zahlen, die wir für diese Tierversuche haben, sind seit Jahren rückgängig. aktuell haben wir auch noch keinen Anstieg. Und worauf Sie anspielen, diese parlamentarische Anfrage, war dementgehend beantwortet. Wir erwarten natürlich aufgrund der Bedrohungslage, aufgrund des Aufwuchses der Streitkräfte und aufgrund der Projekte, die dahinter stehen, auch in der wehrwissenschaftlichen Forschung, erwarten wir oder ist es wahrscheinlich, dass Tierversuche in den nächsten Jahren wieder häufiger genutzt werden, als sie aktuell genutzt werden. Und warum wir sie nicht öffentlich aufschlüsseln, weil immer zu jedem Versuch ein wehrwissenschaftliches Forschungsprojekt steht. Und über diese wehrwissenschaftliche Forschung berichten wir dem Parlament. Das ist eine Einstufung dahinter. Und deswegen haben wir diese Zahlen entsprechend dann auch und einer Einstufung unterliegend.
Aber jetzt dann doch nochmal die Frage, also was können dann Geheimdienste aus der bloßen Anzahl für Erkenntnisse ziehen? Warum wird das nicht öffentlich gemacht?
Wie ich gesagt habe, wir haben eine Verknüpfung zu den Projekten und es bringt ja auch keine einzelne Zahl zu kennen, weil Sie nicht wissen, ob wir damit zum Beispiel die Blutentnahme an einem Schaf meinen. Wenn Sie eine bakterielle Nährlösung herstellen wollen, dann nehmen Sie beim Schaf zum Beispiel Blut ab. Das gilt als Tierversuch. Deswegen bringt Ihnen die reine Anzahl ohne Zuordnung der Tiere und des Hintergrundes gar nichts. Und mit dieser Einschätzung, mit dieser Einordnung würden wir, ich sag mal, Einstufungen berühren, die andere nutzen können.
Dazu Herr Babeck.
Herr Müller, nur eine kurze Verständnisfrage. Was sind denn so die dominierenden Tiere bei diesen Tierversuchen? Ratten, Affen, Schafe hatten Sie erwähnt?
Das kann ich im Detail gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir ja eine Kategorie haben, die im Bereich der wo es nicht unter Tierversuche fällt. Wir hatten ja zum Beispiel auch ein Forschungsprojekt, was aber durch eine externe Firma geführt wird, wo zum Beispiel Kakerlaken eine Rolle spielen. Das gilt nach meiner Erkenntnis nicht unter tierschutzrechtlich Tierschutzversuch, unter diesen Vorgaben. Aber natürlich, wie ich es gerade gesagt habe, im Bereich der sanitätsdienstlichen Forschungseinrichtungen, wenn es um Impfstoffe oder um Schutz vor Kampfstoffen geht, dann reden wir über kleinere Säugetiere natürlich.
Dann hatte ich Herrn Bachmann noch mit dem Thema, wollte ich eine Frage zum erschossenen Künstler in Polen stellen.
Ja, ans Auswärtige Amt. Der erschossene Künstler in Polen, haben Sie da einen Kommentar zu? Oder können Sie sagen, ob Sie davon ausgehen, dass das von staatlichen Stellen investiert worden ist?
Danke für Ihre Frage. Ich kann darauf verweisen, dass der Polenbeauftragte der Bundesregierung, Knut Abraham, sich da heute zu schon in einem Interview heute früh geäußert hat im Radio. Ich glaube, unser Maßstab und Anspruch muss sein, dass der Vorfall vollumfänglich aufgeklärt werden muss von den polnischen Behörden. Da haben wir Vertrauen drin, dass dies erfolgt. Eine Ermordung verurteilen wir natürlich. Und der Polenbeauftragte hat auch gesagt, sollte der Verdacht sich erhärten, dass gewisse Stellen dahinter stehen würden, dann wäre das natürlich ein gravierender Vorfall. Aber darüber hinaus kann ich jetzt im Moment, ohne dass von polnischer Seite Aufklärung schon betrieben und kommuniziert wurde, keine Kommentierung abgeben.
Aber Frau Deschau, können Sie noch gewisse Stellen konkretisieren?
Ja, vielleicht hören Sie das Interview nach, das lief heute Morgen um 7.15 Uhr im Deutschlandfunk. Das ist eine wichtige Quelle. Der Polenbeauftragte hat darauf verwiesen, wurde auch gefragt, ob möglicherweise eine russische Provenienz vorliegt. Das hat er beantwortet.
Dann habe ich Herrn Hönig zu einem anderen Thema noch.
Dazu bräuchte ich das Verkehrsministerium, bitte. Es geht um das Thema Neu- und Ausbauprojekte bei der Deutschen Bahn, lieber Herr Link. Es gab jetzt eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage des grünen Abgeordneten Al-Wazir, wonach hervorgeht, oder so zumindest wird das interpretiert, dass hier für die Jahre 26 und 27 kein Geld da ist für Neu- und Ausbauprojekte der Deutschen Bahn. Das betrifft viele Projekte. Was können Sie dazu sagen?
Dazu kann ich sagen, dass unser Ministerium großes Interesse daran hat, dass neben der mit Nachdruck und hoher Priorität verfolgten dringenden Sanierung und Modernisierung des Bestandnetzes auch der Aus- und Neubau der Schieneninfrastruktur in Deutschland deutlich vorankommt, um die Zuverlässigkeit des Schienennetzes insgesamt zu verbessern. Das zeigt nicht zuletzt die große Zahl an den baubefindlichen Projekten. Daher arbeitet das BMV daran, die Finanzierbarkeit der notwendigen Planung und baulichen Umsetzung auch für weitere dringende Vorhaben im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel sicherzustellen. Denn wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und die Mobilität unserer Bürgerinnen und Bürger sicherstellen, indem wir dringend benötigte und baureife Projekte umsetzen.
Nachfrage? Ja, Nachfrage. Wie viel Geld genau fehlt denn für die Jahre 26 und für die Jahre, nennen wir mal das Jahr 27.
Naja, es ist ja eine relativ einfache Geschichte. Sie haben einen Haushaltsplan und Sie haben eine mittelfristige Finanzplanung. Und die Zahlen sind ja in der kleinen Anfrage sehr exakt aufgeführt, was es erforderlich ist, um alle Projekte, so wie sie da stehen, zu finanzieren, was dafür erforderlich und was dafür im Moment an der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen ist. Und da wir uns im Moment ja in laufenden Haushaltsverhandlungen befinden, ist ja relativ denklogisch, dass wir probieren, möglichst viel Geld zu bekommen, um möglichst viel davon umsetzen zu können.
Dann habe ich Herrn Warwick noch zum Thema Trikot. Ja.
Herr Mayer, derzeit wird ja wild spekuliert, ob es sich bei dem personalisierten Trikot der deutschen Nationalmannschaft, welches Bundeskanzler Merz US-Präsident Trump beim G7-Gipfel überreicht hatte, um ein Originaltrikot des DFB-Shops handelt oder um ein Fake. Da würde mich interessieren, entspricht denn die Beflockung mit dem Namen Trump und der Rückennummer 47 der regulären Personalisierung, wie sie im DFB-Personal-Fanshop angeboten wird? Und falls nein, handelt es sich bei dieser Beflockung um eine andere offizielle oder vom DFB zugelassene Variante?
Es handelt sich hier um ein Fantrikot für den DFB, was jeder, auch Sie haben sich jetzt für das Argentinien-Trikot entschieden, aber auch Sie theoretisch erwerben könnten. Und genau, es war eine freundschaftliche Geste zum Geburtstag. Das ist das, was dahinter steckte.
Also die ganzen Spekulationen ranken sich ja darum, dass auf den Rückennummern der tatsächlich standardisierten Trikots so ein DFB-Druck ist, also auch auf der Rückennummer, die fehlt bei Trump. Deswegen ist es ja vermutlich nicht dieses direkt offizielle Trikot, wenn ich Sie richtig verstehe. Können Sie dann noch die Quelle angeben, wo Sie das bezogen haben?
Nee, das weiß ich schlicht nicht, wo das gekauft wurde. Normal, es handelt sich um ein normales Trikot und die Beflockung wurde dann auch organisiert, die 47. Auch dazu gab es ja Nachfragen, deshalb, weil er der 47. Präsident ist. Wie gesagt, freundschaftliche Geste zum Geburtstag.
Dann habe ich Herrn Schmidt zu einem anderen Thema.
Ja, es gibt einen Brief von vor allem Start-up-Unternehmern, unterzeichnet von noch einigen mehr, die fordern Erleichterungen für Start-ups, beispielsweise, dass man das in die private Rentenvorsorge mit dort mehr mitfinanzieren kann, dass man flexiblere Kündigungsregeln für Topverdiener hat, weniger Bürokratie insgesamt. Die wünschen sich, dass das Ganze auch direkt jetzt schon in die nächsten Koalitionsverhandlungen mit einfließt, in die Reformbemühungen Anfang Juli, weil man keine Zeit mehr habe. Ist das etwas, wo Sie sich Hoffnung machen können, dass das direkt schon berücksichtigt wird? Gibt es da eine Reaktion? Gerne von Herrn Mayer, aber vielleicht auch die zuständigen Ministerien.
Ja, wir haben die Initiative natürlich zur Kenntnis genommen. Ist, glaube ich, auch richtig, dass viele sich jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven gerade einbringen, auch in diese Debatte. Das werden wir sicherlich uns genau anschauen und auch auswerten. Manche Vorschläge, die ich da gesehen habe, kommen mir auch durchaus bekannt vor aus manchen Diskussionen. Nochmal, ist, glaube ich, völlig normal, dass sich unterschiedliche Vertreter da auch positionieren. Am Ende ist der Geist ja der Entscheidende und der Geist ist, und den haben wir ja auch schon rund um den Sozialpartnerdialog oder die Gespräche mit Arbeitgebern und Gewerkschaften gesehen. Wir arbeiten ja am Ende gemeinsam daran, dieses Land voranzubringen und diesen Standort, vor allem den Wirtschaftsstandort, wirklich wieder stark zu machen. Insofern, so würde ich mal auch diese Initiative einordnen.
Das kann ich für das Wirtschaftsministerium gerne unterstreichen und nochmal betonen, die herausragende Wichtigkeit, die die Start-up- und die Scale-up-Branche insgesamt für den Wirtschaftsstandort haben. Das ist etwas, was wir als Ministerium sehr im Blick haben. Wir entwickeln als Bundesregierung, wie Sie vielleicht wissen, die Start-up- und Scale-up-Strategie. Der Entwurf enthält ca. 120 Maßnahmen. Wir hoffen, dass wir damit bald im Kabinett dann auch uns als Bundesregierung zu dieser Strategie bekennen können, um den Standort für Start-ups und Scale-ups weiter zu verbessern.
Dann habe ich Herrn Steinhäuser mit einem weiteren Thema.
Mit einer Frage ans BMI zu Grenzkontrollen. Die Stadt Aachen kritisiert die anhaltenden Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze. Jetzt ist GEAS in Kraft, die Zahlen gehen runter. Die Bundesregierung hat auch immer gesagt, das ist jetzt auch keine Dauerlösung. Also worauf warten Sie? Was sagen Sie der Stadt Aachen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir hatten das schon in den vergangenen Wochen auch rund um das Thema in Kraftsetzung von GEAS. Es ist so, dass die Grenzkontrollen weiterhin bestehen bleiben. Und Es wird jetzt, der Minister hat es auch öfter wiederholt gesagt, dass wir darauf schauen, wenn der Außengrenzschutz funktioniert, dass wir dann auch den Binnengrenzschutz wieder lockern können. Aber das ist aktuell noch nicht der Fall.
Haben Sie irgendeinen Zeithorizont, was Sie so einer Stadt wie Aachen sagen können? Es betrifft viele Pendler, betrifft die örtliche Wirtschaft. Deutsch-niederländische Grenze ist eine, wo auch viele hin und her fahren immer. Haben Sie da irgendeinen Zeitraum? Weil ich meine, das ist jetzt sehr vage zu sagen, wenn die Außengrenzen irgendwie anders, besser geschützt sind. Das könnte auch nie der Fall sein.
Ja, wir kennen die Situation. Wir kennen sie auch an der niederländischen Grenze. Wir kennen sie an anderen Grenzen. Aber einen Zeithorizont kann ich Ihnen dazu leider nicht geben.
Herr Ratz, dazu?
Aber konkret nachgefragt, es muss ja immer für 3 Monate notifiziert werden in Brüssel, soweit ich weiß. Wie ist denn aktuell, wann müsste die Bundesregierung wieder erneut beantragen, die Grenzkontrollen für 3 Monate weiterzuführen?
Also so viel ich weiß, sind das 6 Monate. Und die aktuellen Binnengrenzkontrollen laufen bis zum September.
Dann das heißt, Sie würden, kurze Nachfrage, Sie würden danach nochmal beantragen, weitere 6 Monate?
Das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Das wird erst kurzfristig entschieden.
Frau Plasencia.
Es geht um das Verteidigungsabkommen zwischen Deutschland und Polen, was ja heute in Warschau unterzeichnet wird. Herr Müller, vielleicht Sie, wie wichtig ist dieses Abkommen? Warum wurde sowas nicht früher schon unterzeichnet?
Es gibt ein Abkommen aus dem Jahr 2011, soweit ich weiß. Wir bauen darauf auf. Also es gibt schon ein Abkommen. Und wir hatten uns hier, ich glaube, letzte Woche nach der Kabinettssitzung am Mittwoch, hatte der stellvertretende Regierungssprecher hier dazu nochmal ausführlicher erklärt, was dahinter steht. Es wird heute auch nach der Zeichnung noch eine Pressekonferenz vor Ort geben. Bundesminister Pistorius und sein Amtskollege werden sich da äußern. Deswegen möchte ich auch nicht alles vorwegnehmen. Aber als grundsätzlich kann ich sagen, dass mit diesem Abkommen in allen Dimensionen die Zusammenarbeit mit Polen gestärkt wird, weiter ausgebaut wird. Ich meine, mit Polen machen wir schon ganz viel. Wir haben ein gemeinsames Korps, was sich größtenteils ums Baltikum in der NATO-Verteidigung kümmert. Das Multinational Corps North East zum Beispiel, also das ist damit gemeint. Wir haben stetig gemeinsame Projekte im Bereich Air Police und Schutz der Ostflanke zum Beispiel, wo wir auch mit Patriot und Eurofightern drüben sind. Wir haben eine ganz enge Kooperation bei der Ausbildung. Bei mir zum Beispiel im Lehrgang war ein polnischer Offizier, Stabsoffizier dabei. Und so waren wir drüben in der Akademie in Warschau und haben da zum Beispiel Lehrgänge besucht. Also das ist eine Zusammenarbeit, die wir über die Jahre schon immer sehr intensiv geführt haben. Und jetzt wollen wir eben noch in gewissen Bereichen den Schutz der Ostsee zum Beispiel, NATO Pipeline-System, Logistik, Military Mobility. Also wie können Truppen, wenn wir sie brauchen, schnell an die Ostflanke durch Deutschland, durch Polen durch? Und wie kann man das möglichst schnell und auch unkompliziert regeln? Und das sind so die Themen, die gerade kommen. Nebenbei noch Cyber, Weltraum ist Thema und diverse Konsultationsformate auf verschiedenen Ebenen. Also da ist ein ganzes Paket, was auf das Abkommen von 2011 gestrickt wird. Und heute ist auch ein besonderer Tag. Wir sind ja auch 35 Jahre nach dem deutsch-polnischen Freundschaftsvertrag. Und deswegen wurde auch dieser Tag gewählt. Und dann würde ich auf die Pressekonferenz verweisen, wo dann noch mehr Details heute kommen werden.
Vielleicht kurze Nachfrage an Frau Deschauer oder Herrn Mayer. Wie würden Sie die politischen Beziehungen gerade zwischen Deutschland und Polen beschreiben und wie viel Luft ist noch nach oben?
Die sind eng, vertrauensvoll und tief. Wir sind Partner im Herzen Europas und das Ganze gestaltet sich auch dadurch heute sehr konkret. Neben der Unterzeichnung heute in Polen und neben der Pressekonferenz findet heute das Deutsch-Polnische Forum im Auswärtigen Amt statt. Das ist eine sehr wichtige Veranstaltung, bei der sehr viele Vertreterinnen und Vertreter auch deutsch-polnische Organisationen aus Zivilgesellschaft und Politik teilnehmen werden. Ich habe hier eine Zahl von über 700 Gästen und insbesondere ist der polnische Außenminister. Hier in Berlin wird sich mit dem deutschen Außenminister austauschen. Es wird auch eine Pressekonferenz geben. Teile der gerade parallel stattfindende Veranstaltungen sind live und werden auch gestreamt. Insofern ist ein sehr enges, wichtiges Verhältnis, was der deutschen Bundesregierung in all ihren Facetten am Herzen liegt und was wir eng pflegen.
Ich kann das nur unterstreichen.
Dazu Herr Barwick.
Das wäre jetzt ein sehr positives Bild. Sie sind ja sonst auch dialektischer oft, Frau Deschauer. Gibt es denn auch kritische Punkte in dieser deutsch-polnischen Beziehung, etwa was Nord Stream angeht, ausstehende Auslieferungen, etc. Gibt es auch Punkte, wo das Auswärtige Amt sagt, wie die Kollegin auch schon meinte, da gäbe es Luft nach oben.
Also zu einem vertrauensvollen Austausch mit einem engen EU-NATO-Partner gehört natürlich immer, dass man sich über alle Facetten der Beziehung austauscht und alle Fragestellungen im vertraulichen Rahmen thematisiert. Ich glaube, das findet dieser Stunde statt, auch im bilateralen Gespräch des Außenministers mit seinem polnischen Amtskollegen. Insofern können Sie dann nachher ja auch, wenn Sie das möchten, im Livestream der Pressekonferenz lauschen und den beiden Außenministern zuhören, wie sie ihre Beziehung bewerten.
Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann habe ich ja Nils nochmal zu einem anderen Thema.
Ja, kleine Rückblende. Vorhin gab es hier eine Pressekonferenz mit den neuen, immer noch besorgniserregenden Antisemitismus-Zahlen von Rias, Dr. Klein und so. Die generelle Interpretation war, die Judenfeindlichkeit, wenn ich es mal so bezeichne, ist immer noch hoch und groß. Andere sagen, Antisemitismusforscher wie Moshe Zimmermann, Avi Primor etc. etc. Nein, das alles muss man betrachten mit dem 7. Oktober 23 und mit dem Regime oder der Regierung Netanyahu. Gibt es eine einhellige Interpretationsrichtung im Kabinett für diese Zahlen, die Sie ja sicherlich schon kennen?
An wen richtet sich die Frage? Innenministerium?
Herrn Mayer oder ans Innenministerium. Jetzt weiß ich nicht, an wen ich es richten soll.
Wer möchte?
Ich kann kurz anfangen. Also wir kennen die Zahlen. RIAS verwendet andere Erfassungskriterien, als die PKN das macht, PMK, Entschuldigung, die Statistik, die wir hier vorgestellt haben. Das ist also weitgehend bekannt auch bei uns, dass wir große Besorgnis haben, was den Anstieg der Antisemitismuszahlen angeht.
Ging aber präzise bei mir den Blick auf die Ursachen, auf die möglichen Ursachen, kann man natürlich auch nicht empirisch ermitteln. Sind es die jüngeren Vorgänge in Israel, im Nahen Osten oder die in Deutschland anhaltende Judenfeindlichkeit, die es ja auch schon vorher Netanyahu gab?
Also wenn Sie wenn sich die Frage an Rias richtet, dann bitte ich Sie auch, sie dort zu stellen. Wir hatten dazu auch ausführlich Auskunft gegeben zu unseren Zahlen.
Ich würde vielleicht jenseits der Interpretationsfrage von den Zahlen einfach nochmal ergänzen, weil das auch ganz wichtig ist und auch dieser Bundesregierung sehr wichtig, dass wir uns mit aller Kraft für den Kampf gegen Antisemitismus einsetzen, egal in welcher Form er auftritt. Der ist inakzeptabel und es gibt eine große Einigkeit innerhalb dieser Bundesregierung, wirklich gegen jede Form von Antisemitismus einzustehen, aber auch im Zweifel auch vorzugehen.
Dann sehe ich keine weiteren Fragen und danke Ihnen allen ganz herzlich fürs Kommen. Ja.